Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich, um zu hören auf dein Wort, auf das, was du uns zu sagen hast. Mach du uns unsere Herzen offen und hilf, dass wir ablegen können, alles, was wir ja so aus der Woche mit uns rumtragen, dass wir das hinter uns lassen können, uns auf dich auszurichten. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im ersten Buch Mose, Kapitel 28. Und da heißt es, Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Also dahin, wo Abraham herkommt, bevor er in das verheißene Land ging, da ganz im Norden von Syrien. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Und oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich. Wo du hingehst, bringe ich dich heil hin und wieder ins Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte, erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Und er nannte den Ort Beit El, das heißt Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Wir haben den Jakob, der ist auf der Flucht. Und zwar vor seinem Bruder Esau. Weil der hat durchblicken lassen, pass auf Freundchen, wenn unser Vater gestorben ist, dann geht's dir an den Kragen. Und wenn man es genau betrachtet, ist es nicht ganz unbegründet, dass der Esau zornig ist auf seinen Bruder, weil der hat ihn um den Erstgeburtssegen betrogen. Nach dem Verständnis der Zeit damals konnte dieser Segen nur einmal vergeben werden. Also bringt Jakob sich erstmal in Sicherheit. Und unterwegs übernachtete er in Luz, so hieß der Ort in Kanaan. Und er hat eben diesen Traum. Und Gott bestätigt ihm die Verheißung, die bereits sein Großvater Abraham, sein Vater Isaak bekommen haben. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. So gerade im Bibelleseplan hier, wenn man hier aus dem Losungsbuch, da lesen wir ja gerade diese Geschichten, wie sie gerade dahin gekommen sind aus Ägypten um Jerusalem rum und jetzt so langsam es losgeht, dieses verheißene Land auch zu erhalten. Der Jakob, der wacht auf und ist überzeugt, wenn Gott mir hier im Traum erschienen ist, wenn alles so deutlich und so greifbar war, deutlich auch deswegen, weil ja die Verheißungen in der Familie bekannt waren, das war ja nicht ganz neu, man wusste ja, was Gott gesagt hat. Also es war nicht irgendein Traum, sondern es war eine echte Offenbarung Gottes. Also wenn das hier geschehen ist, dann muss hier Gott wohnen, so seine Schlussfolgerung. Also hier ist ein ganz heiliger Ort, hier ist das Haus Gottes. So nennt Jakob dann diese Stelle, Beit El, Haus, Beit ist das Haus und El für Elohim, also Gott. Wenn wir in die Bibel reinschauen, findet man das ganz oft, ja, also solche Kombinationen. Bloß Beispiel, das wir am besten kennen, Beit Lechem, Haus des Brotes, heißt es. Ja, und das, der Fun Fact bei Bethlehem ist, es war eine fruchtbare Gegend, deswegen Haus des Brotes, aber aus Bethlehem kommt auch das Brot des Lebens selbst, nämlich Jesus Christus, in Bethlehem geboren. Finde ich ganz schöne Verbindung. Oder Bethanien, Haus des Elends oder sowas. Also wir finden diese Kombination, dass man Ort nimmt und denen eine Eigenschaft zuordnet, relativ häufig. Oft ist nicht klar, woher der Name kommt. Hier bei Bethel ist es völlig klar. Jakob hat eine Begegnung mit Gott. Und für Jakob ist es ein heiliger Ort. Und heilige Orte, dem möchte ich ein bisschen auf die Spur gehen, heute Morgen, wo sie zu finden sind. Menschen haben schon immer sich heilige Orte geschaffen mit dem Gedanken, hier wohnt Gott besonders. Die Israeliten, die hatten ihre Stiftshütte und später ihren Tempel. So wie im Grunde genommen alle anderen um sie herum auch. Für alle Götter jener Zeit gab es Tempel und Altäre, besondere Orte, an denen man opferte und betete. Kanaan war voll davon. Könnte man in jeder Ecke kommen oder einfinden. Und die Sichtweise, hier wohnt Gott oder hier wohnt Gott besonders, die ist bis heute in den Menschen verankert. Denn bis heute haben wir besondere Gebäude. Wir haben im Laufe der Jahrhunderte riesige Gebäude gebaut, riesige Kathedralen. Und ganz ehrlich, wenn ich in eine Kirche gehe, also gerade in der Stadt, wenn ich mit einer Jugendfreizeit unterwegs bin und wir machen so einen Ausflug in die Stadt, mache ich das ganz gern, dass ich mich einfach mal ein Stündchen in die Kirche setze. Und dann macht es was mit mir. Ja? Und es geht nicht nur mir so, sondern ich glaube, das geht ganz vielen so, dass so ein Gebäude was mit mir macht. Und es gibt dann auch solche Aussagen, aus diesen Mauern, da sprechen die Jahrhunderte der Gottesverehrung und ähnliches. So ein tolles Kirchengebäude, das hat schon was, finde ich. Auch der Tempel in Jerusalem, der hatte was. Das war was Besonderes. Und in der Bibel lesen wir dann davon, wie sich Gott in seiner Heiligkeit sichtbar als Wolke oder als Nebel in der Stiftshütte an dem Tempel später niederlässt. Also wohnt da wohl Gott, oder? Ihr Lieben, der Jakob, das Volk Israels und ebenso wir sitzen hier in einem Druckschluss auf. Wenn wir denken oder sagen, hier wohnt Gott in einer besonderen Weise. Das ist die Vorstellungswelt von uns Menschen und von den Menschen der Bibel. Aber das ist nicht, was Gott sagt. Weil Gott braucht keinen Ort, um gegenwärtig zu sein. Das hat er nie gebraucht und war auch nie so. Und ist auch heute nicht so. In Apostelgeschichte 7 findet man eine Rede vom Stephanus. Und da haut er ganz schön rein und sagt unter anderem, so bat David Gott darum, den Israeliten einen Tempel bauen zu dürfen. Salomo verwirklichte dann diesen Plan, aber der höchste Gott wohnt ohnehin nicht in Häusern, die Menschen bauen. Also Leute, sagt Stephanus, die ganze Tempelbauerei, die ist für die Katz. Das ist völlig vergebliche Liebesmühe, weil da wohnt Gott nicht. Und da regt sich Widerstand. Da regt sich Widerstand in den Zuhörern damals. Und ich kann nur vermuten, dass sich im einen oder anderen von uns da auch Widerstand regt. Weil da war doch die Wolke und wir haben diese Zeugnisse vom Auszug aus Ägypten, dass Gott sein Volk begleitet in der Wolke oder in der Feuersäule. Und ein anderer sagt vielleicht, ja, das war im Neuen Testament, im Alten Testament ist das ganz anders und so weiter. Das haben die Leute damals auch vielleicht auch gedacht. Und der Stephanus sagt, das hat Gott schon immer gesagt, Leute. Ihr müsst bloß mal lesen. Jesaja. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Und da wollt ihr mir, dem Herrn, ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Ich habe doch Himmel und Erde geschaffen. Das ist Gottes Aussage dazu. Und auch sonst im Alten Testament finden wir eine klare Sicht, dass den Leuten im Prinzip bewusst ist, wenn sie sich klar machen, dass Gott nicht wirklich im Tempel wohnt. Selbst bei der Einweihung des Tempels im Gebet des Salome heißt: Doch wirst du Gott wirklich auf Erden wohnen, ist nicht sogar der Himmel noch zu klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Und dann betet er weiter und sagt: Ich bitte dich trotzdem, Herr, höre mein Rufen, weise mich nicht zurück. Es ist ja der Ort, von dem du selbst gesagt hast, hier soll mein Name wohnen. Höre mal das Gebet deines ergebenen Dieners, das ich an diesem Ort an dich richte. Nimm meine Gebete an und auch die deines Volkes, wenn wir zum Tempel gewandt mit dir reden. Hör unser Rufen im Himmel, dort wo du thronst, und vergib uns. Man muss ja auf die Wortwahl ausmachen. Hier wohnt dein Name, ja. Wir haben einen Ort, wo wir uns hinwenden, aber du thronst im Himmel. Das ist mir, dem Salomo, völlig klar. Der Tempel ist im Grunde genommen ein Zugeständnis, ein Entgegenkommen Gottes, damit die Menschen ihn eher begreifen können. Damit sie einen Ort haben, wo sie beten können, wo sie anbeten können. Nicht Gott braucht diesen Ort, sondern die Menschen. Und wenn man dann ein bisschen studiert, zweites Buch Mose, dann hat Gott das ja auch ganz anders gewollt, auch mit seinem Volk Israel. Wenn ich mal daheim vornehmt, 2. Mose Kapitel 20, so ab Vers 18, oder auch das ganze Kapitel, kann man ruhig mal lesen. Gott wollte eine Beziehung zu seinem Volk, nicht über Mose, sondern er wollte es direkt. Aber das war diesem Volk zu heftig. Es ist dort beschrieben, wie Gott redet und sich das Volk fürchtet und sagt: Mose, du sollst zu uns reden, dass wir mit Gott selber Kontakt haben, ist uns viel zu heiß. Wir können Gottes Stimme nicht ertragen. Gott wollte es ganz anders. Und so kommt dann eben die Stiftshünde und auch ein König anstelle der Richter später und Propheten und schließlich kommt der Tempel. Der Gedanke Israels dabei, wir wollen sein wie die Völker so um uns rum. Und Gott kommt diesen Wünschen entgegen. Das muss man, also ich finde es schon faszinierend, wie Gott sich auf die Menschen, auf sein Volk einlässt und sie so sehr liebt, sagt: Wenn das eure Bedürfnisse sind, dann lasse ich mich darauf ein. Auch wenn mein Denken ein ganz anderes ist. Soweit ein ganz kurzer Exkurs zu den biblischen Zusammenhängen. Gott lebt und lebte nie an einem besonderen Ort. Aber er gibt die Möglichkeit unserer Sehnsucht, dass wir unserer Sehnsucht nachkommen, um bestimmte Orte zu haben. Es geht nicht um Gott und seine Gegenwart, sondern es geht um unser menschliches Empfinden. Nicht Gott braucht das, wir brauchen das. Oder viele, ja, nicht jeder. Und auch heute in den verschiedensten Formen findet man das. Zum einen eben die Ehrfurcht in besonderen Gebäuden, hauptsächlich wahrscheinlich Kirchen bei uns. Aber es gibt auch immer wieder solche Aussagen in verschiedenster Gemeindekulär. Und auch bei uns habe ich solche Sätze schon gehört: Ja, heute war Gottes Gegenwart besonders spürbar. Oder der Heilige Geist hat heute besonders gewirkt und solche Sätze. Das ist dann an diesem Ort zu dieser Zeit und es ist unsere Wahrnehmung. Ist das schlimm? Nö. Wir dürfen das so wahrnehmen. Aber ich denke, es ist gut zu wissen, wenn wir uns bewusst machen, es ist unsere Empfindung. Gottes Gegenwart ist immer und überall dieselbe. Ich hatte mal einen jungen Mann im Jugendkreis, und die sind damals, als die so dazugekommen sind und zum Glauben gekommen sind, die waren Feuer und Flamme mit fliegenden Fahnen und die haben Ja, die haben eine Menge, haben einiges bewegt in der Jugendarbeit, sagen wir mal so. Und dann so nach vielleicht 2 Jahren saßen wir zusammen und haben abends mal gesprochen. Und da sagt einer, es ist irgendwie komisch, das Gefühl ist nicht mehr da. Also es fühlt sich nicht mehr so an wie am Anfang. Und dann war eben die Frage, ja, ist Gott nicht mehr da in meinem Leben und so weiter. Und dann überlegen muss, Moment, spielen mir meine Gefühle, meine Empfindungen dann nicht auch Streiche? Und dann stelle ich die Frage, ja, worauf baue ich eigentlich? Baue ich auf meine Empfindungen oder baue ich auf das, was Gott hier zugesagt und verheißen hat? So, ihr Lieben, das war die eine Seite der Medaille. Es gibt keinen besonderen Ort, denn Gott ist überall gegenwärtig. Und doch, ihr Lieben, gibt es einen besonderen Ort. Weil eine Veränderung gab es zwischen der Zeit des Tempels und Jesu Auferstehung dennoch. Deswegen ist Teil 2 der wahre Tempel Gottes. In Jeremia 31 findet man den Satz, ich werde ihnen mein Gesetz ins Herz schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und bei Paulus wird dann klar, was damit gemeint ist. Paulus stellt uns 2 Dinge vor, wo Gott besonders lebt. Das eine ist die Gemeinde. 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und der Geist in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel ist heilig und der seid ihr. Dieses Ihr bezieht sich hier auf die Gemeinschaft, auf die Gruppe. Ihr als Gruppe, ihr als Gemeinschaft, ihr als Gemeinde, ihr als Kirche, ihr seid Gottes Tempel. Denn hier wohnt Gottes Geist. Ich finde es schon eine spannende Wende, wenn man sich die Aussage bei Stephanus dann anschaut und so weiter. Die Aussage, wer will mir einen Tempel bauen, wo soll ich denn wohnen? Und jetzt ist die Gemeinde der Tempel. Hier wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn der Unterschied? Wenn ich mir angucke, die Frage Davids, darf ich dir einen Tempel bauen? Ja, da sind Menschen, die wollen Gott einen Tempel bauen. Damit sie ein Zentrum haben als Zeichen für Gottes Gegenwart. Mit Sicherheit, um Gott zu ehren. Einen zentralen Platz für Opfer und so weiter. Aber wer erbaute denn diesen Tempel? Salomo. Also nicht persönlich, er ließ bauen, aber er war's. Der zweite Tempel war Nehemia. Und später Herodes hat ihn dann verschönern und erweitern lassen. Aber es waren Menschen, die Gott versucht hat, ein Haus zu bauen. Und jetzt aber baut Gott. Jetzt in der Gemeinde baut Gott selbst seinen Tempel. Und zwar, indem er das Fundament legt, indem er, Paulus bezeichnet es so, Paulus, Petrus, Johannes, also die Apostel und die Prediger der Zeit, die als die Baumeister und Gott ist es, der Wachstum schenkt. Ja? 1. Korinther 3, kann man nachlesen, Jesus Christus, das Fundament. Auf diesem Fundament haben wir gebaut, wir die Apostel, und Gott hat das Wachstum geschenkt. Und wer die Gemeinde zerstört, der legt sich mit Gott an. Denn sein Tempel ist ihm heilig. Jetzt hat der Stephanus gesagt, nicht in Gebäuden mit Steinen. Das Gebäude, das Gott baut, das ist die Gemeinde. Das können wir jetzt noch durch andere Bibelverse untermauern. Habe ich weggelassen, weil es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist du. Du bist Gottes Tempel. Bisschen weiter, muss man ein bisschen weiter blättern im 1. Korintherbrief. Da beschreibt Paulus, wie wir mit unserem Körper umgehen soll. Da geht es um die Frage, was ist eigentlich einem Christen erlaubt, wovon sollte er sich fernhalten. Es geht um Essen, um Trinken, um Sexualität, um Zucht und Unzucht, um Fehlverhalten. Und da weist Paulus in diesem Zusammenhang darauf hin, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, dass ihr euch nicht selbst gehört. Das finde ich sehr herausfordernd. Es geht hier um mich persönlich als Nachfolger Jesu. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Denn wie ist es, wenn du Jesus annimmst und die Vergebung, die er dir gibt, dann wirst du erfüllt mit dem Geist Gottes. Und der Heilige Geist ist Gott. Und er ist gekommen, als Jesus zum Vater ging. So wie es Jesus zugesagt, ich werde euch einen Tröster schicken. Und somit wohnt in dir Gott. Und du bist sein Tempel. Ich finde, es ist eine Aussage, die muss man erst mal sacken lassen und bewusst zu machen, was das heißt. Im Grunde greift Paulus hier das Bild auf, das die Menschen damals im Kopf haben. Ja, weil das hatten, wie gesagt, alle in der ganzen Region, auch zur Zeit Jesu, ja, wo der Tempel ist, das ist Gott. Wie Jakob. Hier bin ich Gott begegnet, also muss ich hier wohnen, also ist hier Beit El. Wenn du jetzt weiterdenkst, dann bist du es ja. Denn Gott lebt in dir. Das heißt, du bist Beit El. Die Gemeinde ist Beit El. Und was Israel damals am Sinai nicht wollte, nämlich die direkte Begegnung mit Gott, direkte Beziehung mit Gott, das macht Gott hier möglich durch seinen Heiligen Geist. Was Israel nicht wollte, war, Gottes Tempel zu sein, Gottes Gefäß. Aber du bist Gottes Tempel, denn er wirkt in dir. Er lebt in dir, seit du ihm gehörst. Heilige Orte und wo sie zu finden sind. Gott hat keine besonderen Orte, er ist überall am entferntesten und belebtesten Ort dieser Welt. Es gibt keine gottlosen Orte. Aber es gibt millionenfach heilige und besondere Orte, denn Gott ist in dir und in der Gemeinde gegenwärtig durch seinen Geist. Anders ist es mit unseren Empfindungen. Wir nehmen Gott und seine Nähe, ebenso Gott in uns, ganz unterschiedlich wahr. Und es kann in einer besonderen Situation sein, in der wir so empfinden, oder an einem besonderen Ort. Ganz intensiv und ganz Gott ganz fern. Beides möglich. Selbst Jesus hat es mal so empfunden, hat gesagt, ich fühle mich von Gott total verlassen. Aber Gottes Gegenwart ist immer dieselbe in uns und in dieser Welt. So sind seine Zusagen. Ich bin in der Vorbereitung da in diesem Zusammenhang auf Psalm 139 gestoßen, den wollen wir nachher zusammen singen und dann auch zusammen den Psalm beten. Weil der sagt das, was ich gesagt habe, nochmal auf tolle Weise zusammen. Gott ist da. Hier im Gottesdienst. Gestern auf dem Jugendtag in Meiningen, Gott ist da. Im Krieg in Israel, Gott ist da. Auf der Reeperbahn in Hamburg, Gott ist da. In meiner dunkelsten Stunde ist Gott da. Und um es nochmal zu sagen, er ist in dir, mit dir, über dir, unter dir und um dich herum. Beit El, das Haus Gottes, ist überall. Überall, wo du bist, denn er ist in dir. Überall, wo Gemeinde ist, denn er ist in uns. Und überall, wo wir gar nicht denken, denn er ist Schöpfer von allem. Soweit mal für heute Morgen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, es ist spannend zu sehen, dass es keinen Ort gibt auf dieser Welt, wo du nicht bist. Noch faszinierender finde ich es, dass du in mir bist, dass du Wohnung in mir genommen hast und jeden von uns erwählt hast, dein Tempel zu sein. Jesus Christus, lass uns das bewusst sein in unserem Alltag, für uns selber, für uns als Gruppe, als Gemeinschaft, was das bedeutet. Und für uns und in unserem Umfeld. Jesus Christus, stärk du uns und lass du uns aus dem unsere Lehren ziehen. Amen.